Guten Tag. Ich möchte gerne wieder mit dem Gebet diesen Nachmittag beginnen. Lieber Herr, wir freuen uns an deiner Gegenwart. Sei unter uns, mit uns und führe uns in unseren Gedanken, auch im Verstehen, was du zu uns zu sagen hast. Durch die Vorträge und auch durch dein Wort. Nun, begleite uns in diese Nachmittagsstunden hinein. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte jetzt zu dem, was ich heute Morgen hier vorgetragen habe, etwas ergänzen. Zwar, ich habe ziemlich ausführlich über einen Gedanken von Jung gesprochen, in Bezug auf die Individuation, was er so formuliert hat, wie man erwachsen wird, reif wird. Nun, ich persönlich distanziere mich von ihm. Und wenn Sie seine Biografie lesen, als gläubiger Christ, dann ist es schauderhaft. In den letzten 20 Jahren seines Lebens hat er sich sehr intensiv mit spiritistischen Praktiken und Erscheinungen zu tun gehabt. Und in seiner Biografie schreibt er auch über okkulte Erscheinungen, Erfahrungen, die er gemacht hat. Damit will ich nichts zu tun haben. Nur diesen Gedanken, den ich hier ausgeführt habe, ist sehr, wie soll ich sagen, sorgfältig gesäubert von all dem, was er sonst gesagt hat. Und das möchte ich Ihnen sagen, dass Sie auch so verstehen und nicht unbedingt, was von ihm kommt, ist alles gut oder alles in Ordnung. Auch wenn ich von Freud gesprochen habe, habe ich sicherlich von einer sehr, sehr begrenzten Seite gesprochen und sicherlich nicht, dass ich sein Anhänger bin. Es sind einige Fragen hier zu den Themen gegeben worden. So, zum ersten, zum Thema von gestern, Selbstwertgefühl. Frage 1 lautet: Sie sprachen von dem Mann, der sich vom Opfer zum Unterdrücker entwickelt hat. Dazu sagten Sie, im Kern ist er ein höflicher und liebevoller Junge. Wie ist dies zu verstehen? Ich glaube, dass dieser junge Mann, also in Wahrheit, im Kern, ein eher weicher, höflicher, liebevoller Mensch ist. Desto verletzlicher war er. Und dass er sich in diesen 3 Jahren zwischen Klasse 3 und Klasse 6 nicht gewehrt hat gegen die Rowdies in seiner Schule, lag darin, dass er einen weichen Kern hatte, ein höflicher Junge war. Er kam damals nicht auf die Idee, mit Zorn so ein Rauditum entgegenzuwirken. Aber dieser weiche Kern ist ja nicht irgendwie verschwunden, sondern um nicht weiter verletzt zu werden, hat er ganze dicke Panzer um sich angelegt. Das geschah, als er in der 6. Klasse war und zufällig er entdeckte, dass er auch Kraft hat, dass er sich wehren kann, nicht nur wehren kann, sondern auch anderen fertig machen kann. Der Angriff ist die beste Verteidigung, war sein Motto geworden, nicht? So dass auf der einen Seite so einen weichen Kern oder freundlichen Kern hat er ja gehabt, aber auf der anderen Seite braucht er so einen ganz harten Panzer. Und diese total entgegengesetzte Eigenschaften sind parallel in seinem Leben gelaufen, bis er nicht mehr diesen Faust und nicht wahr, den Gewalt unter Kontrolle halten konnte und überhaupt nicht kontrollieren konnte. Ich habe ihn aber darauf angesprochen, so wie Sie schon mitbekommen haben, und ich spreche immer wieder darauf an, dass dieser eher weiche Kern von ihm auch akzeptiert wird. Denn lange Zeit hat er diesen eigenen Kern als Schwachheit oder eigene Schwäche angesehen, so dass er immer versteckt hat und niemals irgendeinem anderen zeigen wollte. Aber Heilung geschieht, wenn man diese Wirklichkeit von einem selbst akzeptiert. Aber jetzt als Erwachsener einen anderen Weg sucht und findet, um sich besser zu schützen oder um sich besser auszudrücken, dass seine Selbstoffenbarung zu anderen Menschen effektiver wird. Wir werden noch viele Gespräche zu führen haben, um einzelne Situationen zu besprechen, wie er wirklich effektiv sich selbst offenbaren kann und auch sich selber besser schützen kann. Aber verstehen Sie, dass diese total entgegengesetzte Eigenschaften durchaus parallel vorhanden sein können? Die zweite Frage ist, gestern haben Sie ausführlich über die äußeren Faktoren berichtet, die zu einem negativen Selbstwertgefühl beitragen können. Wie ist es mit der eigenen Schuld? Wie beeinflusst sie das Selbstwertgefühl? Sie haben ganz hier schwarz getroffen mit dieser Frage. Natürlich, wenn die Schuld in Wahrheit vorhanden ist und die man diese Schuld nicht bereinigt hat, dann leidet man unter dem negativen Selbstwertgefühl. Und letztlich, was hier hilft, ist wiederum eine Ehrlichkeit vor sich selbst, vor Gott und auch vor anderen Menschen. Und Bekennen der Schuld und Empfangen der Vergebung der Schuld. Das ist, was wir von der Bibel lernen und eigentlich vom Anfang bis zum Ende der ganzen Bibel als Grundtenor ausgesagt ist. So ein Schuldbekenntnis oder Schulderkennen und das Bekennen geschieht normalerweise in der Seelsorge und auch in meiner Praxis, wo die Seelsorge mit einfließt. Ich habe auch solche Situationen immer wieder erlebt, dass diese verborgene Schuld, die von einem selbst auch als solches erkannt worden ist, nicht nur das Selbstwertgefühl beeinträchtigt hat, sondern viele psychosomatische oder psychiatrische Störungen hervorgerufen hat. Und da werde ich auch darauf heute Nachmittag Stück etwas eingehen. Die Vergebung austeilen, aber auch Vergebung empfangen, wo Schuld im Geschehen um das eigene Problem vorhanden ist. Das ist nach wie vor eine erstrangige Aufgabe eines Seelsorgers oder seelsorgerlich orientierten Psychotherapeuten. Hier ist weitere Fragen. Wie kann man mit eigenem Gewissen im Einklang stehen oder leben, wenn es überstreng bis krank ist? Ja, ich danke Ihnen für diese Frage. Ich habe gar nicht darüber gesprochen, aber es gibt krankhaft strenge oder krankhaft strenges Gewissen bei manchen Menschen, vor allem Menschen, die extrem ängstlich sind und zwanghaft dazu. Zwanghaftigkeit und Ängstlichkeit stehen meistens miteinander im Zusammenhang, aber dann von diesem krankhaften Hintergrund oder krankhaft gesteigerten Angst heraus ist auch das krankhaft gesteigerte oder strenge Gewissen auch da. Nun, wir haben auch hier in dem Vortrag gehört, dass die rationale oder Rationalität und Emotionalität muss hier auseinandergehalten werden, um erwachsen zu werden, um zu reifen. So ein Prozess wird sehr wahrscheinlich in der Seelsorge als auch in der Psychotherapie hier praktiziert werden, damit die Unterscheidung zwischen dem, was normal ist und was von der Angst geprägt und bestimmt ist, besser getroffen werden kann. Ich kann leider nicht hier über so einen Prozess ausführlich sprechen. Das ist sehr individuell und individuell auch unterschiedlich. Und daher muss ich mich im Allgemeinen halten. Aber die Angst ist wirklich ein Geißel für manche Menschen. Wobei als allererstes diese betroffenen Menschen erkennen müssen, dass die Ängstlichkeit nicht unmittelbar mit dem Gewissen, so wie wir normal verstehen, in Zusammenhang gebracht werden darf. Und zuerst würde dieser Mensch immer wieder eine Zusicherung oder eine Bestätigung vom Therapeuten, Seelsorger oder auch von guten Freunden brauchen, um über den eigenen Schatten zu springen, damit nicht von der Angst sein Verhalten, seine Entscheidung bestimmt wird, sondern von der Vernunft. Bis dieser Mensch allmählich die eigene Angst und Ängstlichkeit auch ertragen kann, aushalten kann, um das Vernünftige durchzuführen zu können. Es kann ein langer Prozess sein, aber es gibt den Weg, dass man aus dieser Ängstlichkeit und davon geplagten oder geprägten Gewissen ein Stück freier wird. Und denken Sie nicht, dass hier mit Schwarz-Weiß-Methode das Problem gelöst werden kann, sondern es ist eine schrittweise Entwicklung. Und manches Mal wird man so ungeduldig, dass man sich sagt, also wenn ich genau das mache, wovon ich starke Gewissensbisse bekomme, dann ist die Heilung dort gegeben. Wissen Sie, das ist keine Lösung. Es gibt sicherlich so eine einfache Lösung nicht. Man muss kleine Arbeit auch hier machen. Damit etwas verbunden ist die weitere Frage, wie kann krankhafte Angst, die sich über Jahre psychosomatisch festgesetzt hat, überwunden werden, sodass die körperlichen Symptome verschwinden. Nun, die Angstbehandlung ist in der Psychotherapie eine Behandlung, die vielleicht etwa die Hälfte der gesamten psychotherapeutischen Behandlung ausmacht. Sie werden sich wundern, dass es so viele ängstliche Menschen gibt oder Menschen mit Angst geplagt da sind. So dass hier, ohne dass ich persönlich werde, zu Ihnen sagen kann, es gibt mehrere Wege, um diese Angst besser unter Kontrolle zu bringen und auch körperliche Beschwerden reduzieren. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihre körperlichen Beschwerden oder Symptome völlig verschwinden, aber solche Beschwerden, die in erster Linie mit dem sympathischen Nervensystem zu tun haben, das heißt so Herzklopfen, Schweißausbrüche und Schwindelgefühl und Zittern und manchmal auch Schüttelfrost. Solche Beschwerden können durchaus heute ziemlich erfolgreich reduziert werden. Aber wenn die chronische Angst, das Immunsystem von Ihnen beeinträchtigt hat, dadurch, dass diese chronische Angst ein Stress für Ihr Körper geworden ist, für Ihren Körper geworden ist, dann dauert es länger. Und der Zusammenhang zwischen der Angst und Stress und der Abschwächung vom Immunsystem ist medizinisch äußerst interessant, komplex, aber therapeutisch dieses Immunsystem zu stärken, ist nicht so einfach. Dennoch, wenn hier die krankhaft gesteigerte Angst so erfolgreich reduziert wird, dann können Sie hoffen, dass auch solche Symptome auch reduziert werden können. Welche Rolle spielt das Wort Gottes, der Glaube beim Erwachsenwerden? Und das sind das verschiedene Überschriften hier geschrieben, zum Beispiel bei der Differenzierung der Persönlichkeit. Aber ich möchte nicht nur von mir aus nicht mal irgendwelche Antworten so Ihnen geben, sondern ich möchte auch von Ihnen hören, was für Bibelworte kennen Sie, um diesen Gedanken zu untermauern. Ist es überhaupt solche Bibelworte, die uns sagen, dass das Erwachsenwerden oder Reifwerden mit der Differenzierung der Persönlichkeit zu tun hat? Das heißt, Differenzierung zwischen Rationalität und Emotionalität, Differenzierung zwischen der Individualität und Gemeinschaft. Das Gleichgewicht, dass man die Gemeinschaft und Gemeinschaftsfähigkeit fördert, ohne eigene Individualität zu verlieren. gibt es denn solche Bibelstelle, die Ihnen bekannt sind? Ja. Ja, ja, richtig. Jawohl. Ja. Bitte schön. So als Übung, dass man ansieht. Ja? Vielleicht haben Sie noch? Ja. Bitte schön. Ja, unseren Blick auf die Ewigkeit richten. Ja. Ja, ich glaube, es gibt doch einige Bibelstellen, die uns dahin unterstützen, dass wir nicht einfach Kind bleiben. Nicht? Und auch ist das nicht da in den Sprüchen über den Zorn und auch gelinde Worte. Ja, nicht wahr? So, dass man nicht einfach im Zorn etwas sagt oder tut, sondern anderes sagt, damit die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, auch positiv gestaltet wird. Ja, das ist ja großartig. Das ist so großartig. Ja. So in dem Sinne, lieber, so eine Beherrschung der eigenen Emotionen und Kurzsichtigkeit ist doch von Gott gefördert. Ja. Wie ist das bei der Selbstdisziplin als Grundlage des Reifwerdens? Wie ist das mit der Selbstdisziplin? Das ist auch etwas, was mit dem Selbstdisziplin zu tun hat. Aber gibt es noch weitere Stellen in der Bibel?
Also noch was zur Gemeinschaft.
Ja. 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 So, eine totale oder extreme Individualität ist doch nicht richtig, nicht? Ja. nun Selbstdisziplin. Das ist sehr hilfreich, ja. Ja, das ist sehr hilfreich. Ja. Wir können viel, viel lernen von den Sprüchen. Ja. Ist es da im Galater Brief, Kapitel 5, Vers 20 oder 22, wo Paulus über die Frucht des Heiligen Geistes spricht. Darin ist auch ein Wort von Selbstzucht. Als die Frucht vom Heiligen Geist. Wobei ja darin die Liebe als erste Frucht gezeigt wird und wiederum in dem Zusammenhang stehend die Liebe aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo wir heute Morgen miteinander gehört haben. Wenn man solche Liebe ausstrahlt, glaube ich, dass so ein Mensch ist ein reifer Mensch. Und in diesen Liebeseigenschaften ist der Gedanke von Selbstdisziplin auch enthalten. Wie ist es bei der Beurteilung der Prioritäten? Gibt es irgendwelche Bibelworte, die dazu passen? Bitte schön. Ja. Was ist Erste? Ja. Sehr gut. Und wenn so ein Satz oder so ein Gedanke, ich war zu unserer Grundsatzerklärung zum Leben würde, dann würden wir uns nicht mehr besser orientieren. Bitte schön. Ja, es war für Paulus eine Grundsatzerklärung, nicht? Und nach diesem Satz kommt eine Ausführung, ja, ja, und er sagt, aber ich will trotzdem noch ein bisschen am Leben bleiben, damit ich euch dienen kann. Also ein Dienst zum anderen, war auch seine Grundsatzerklärung, nicht wahr? Da hat er seine Prioritäten gesetzt. Wie ist es bei der Freiheit, rationale Entscheidungen zu treffen? Dass man zum Beispiel den eigenen Zorn in Zaum hält und das Richtige tut. Ist das nicht irgend so ein Sprüche? Ja. Ja, also im Epheserbrief, ich habe so einen Satz zitiert, eine Ermahnung zu dem Väter. Väter, reißet eure Kinder nicht, sondern ermahnet in der Liebe Gottes oder irgend so ein Gedanke in der Zucht. Ja, 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 ja. Und nicht in Rage oder im Zorn die schnelle Entscheidung zu treffen. Ja. Wissen Sie, ich sage mir selbst, wenn ich so in einer solchen Situation hineingerate und ich bitte Gott, dass er mich daran erinnert, im Stillen, inmitten von diesem gefühlsmäßigen Sturm, sage ich mir, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn meine Gemüter sich so gelegt haben, dann trete ich in Aktion. Natürlich gelingt es mir nicht immer, deshalb bitte ich Gott, dass er mich daran erinnert. Aber diese Freiheit zu bewahren, rationale Entscheidung inmitten vom Sturm zu treffen, ja, dazu hole ich die Hilfe aus diesem Bibelwort. Wie wäre es beim Umgang mit Problemlösen? Gewinn, Gewinn, Problemlösung. Gibt es so eine Bibelstelle, die diesen Gedanken untermauert oder unterstützt? Bitte schön. Auch haltet den Frieden mit allen, so viel es möglich ist. Gibt es noch weitere Gedanken? Gut. Nun, heute Nachmittag wollte ich über sogenannten posttraumatischen Stresssyndrom sprechen, eine traumatische Verletzung, Verwundung, die im Leben eines Menschen zugetragen werden kann. Dazu möchte ich mit einem Beispiel anfangen. Vor vielen Jahren kam eine junge Frau in meine Beratung. Sie war verheiratet und ihr Anliegen, weshalb sie mich aufsuchte, war ihr Zornausbruch. Und diese Dame ist eine unwahrscheinlich fröhliche Persönlichkeit, angenehme Persönlichkeit. Aber sie sagt, dass sie hin und wieder so einen Zornausbruch hat, sodass ihr Mann furchtbar darunter leidet. Und sogar auch manches Mal käme es dazu, dass sie auch gewalttätig wird. Er niemals, aber sie würde ihn schlagen. Das ist schon außergewöhnlich. Und sie wollte, dass dieses Problem so gelöst wird. Ich habe gar nicht geahnt, was für Gespräche sich von da an entfalten würden. Die Probleme mit ihrem Zornausbruch waren auch verbunden mit anderen Symptomen, dass sie grundsätzlich sehr leicht erregbar ist. Wenn irgendetwas vorkommt, was ihrem Kram nicht passt, dann würde sie furchtbar schnell so erregt sein. Gleichzeitig ist diese Frau extrem schreckhaft. Sie würde dann springen, wenn irgend Unerwartetes auf sie zukommt. Manches Mal hat sie mit Konzentrationsstörungen zu tun und mit dem Schlaf hat sie chronisch Schwierigkeiten. Manches Mal ist sie geplagt von Albträumen. Aus der gegenwärtigen Situation, in der sie lebt, konnte ich nicht so viele Probleme feststellen. Und als ich sie fragte, wie lange sie mit solchen Problemen zu tun hat, sagte sie, schon seit ihrer Jugend hat sie damit zu tun. Und so fragte ich sie, ja, was ist denn in ihrer Jugend passiert? Ist irgendetwas Besonderes in ihrer Jugend passiert? Dann hielt sie inne. Da war irgendetwas. Und sie sagte, sie hatte sehr unmoralisches Leben in ihrer Jugend verbracht. Ich muss bemerken, diese Frau ist gläubige Frau jetzt. Und sie kommt aus einem gläubigen Elternhaus. Trotz all dem sagte sie, dass sie ein sehr unmoralisches Leben in ihrer Jugend geführt hat. Das hat sie zu einem bestimmten Zeitpunkt total aufgehört. Und das war auch für sie eine Erweckung, eine Glaubenserweckung. Und von da an wurde der Glaube, ihr eigener Glaube, aber bis dahin war recht turbulent. Und ich sagte, aber Sie kommen ja aus einem gläubigen Elternhaus. Dann erzählte sie von einer traurigen Familiensituation. Der Vater war so gewaltsam. Er war einer der Ältesten einer Gemeinde, so dass die ganze Familie sonntags als Musterfamilie erschien. Aber wenn der Gottesdienst vorbei war, war zu Hause so eine Furcht vor dem Vater, vor seinem Zornausbruch. Sie hat zwei ältere Brüder. Und sie hat gesehen, wie ihre ältere Brüder von ihrem Vater verprügelt wurden. Das war für sie eine Mahnung genug, dass sie im Beisein ihres Vaters sich unauffällig aufhielt oder verhielt. Aber wo die Augen ihres Vaters nicht reichten, geschah etwas ganz Schreckliches. Sie hatte einen 6 Jahre älteren Bruder, der sie vom Alter 3 bis 9 sexuell misshandelt hat. Und als diese Geschichte zur Sprache kam, ging sie durch die Hölle, emotional und auch gedankenmäßig. Sie konnte das ganze halbes Leben von ihr nicht mehr einordnen. Das Schuldbewusstsein wurde so groß, aber auch ein Zorn gegenüber ihrem Bruder. In einer Zeit schrieb sie einen Brief an ihren Bruder, um diese Sache zur Sprache zu bringen und auch beizulegen. Die Antwort ihres Bruders war unwahrscheinlich unpersönlich und eine vom Herzen kommende Reue und Entschuldigung Und die Bitte um Vergebung war nicht in diesem Brief enthalten. Ihr Zorn wurde noch größer. Wir haben eine schwere, lange Strecke von da an miteinander gehabt. Die Erinnerungen wurden so wach, was sie schon lange vergessen glaubte. Und manches Mal hatte sie große Schwierigkeiten, sich richtig zu konzentrieren auf das, was sie sagt und was sie tut. Und im schwierigen inneren Kampf hatte sie das Gefühl, als ob ihre Seele sich von dem Körper lösen würde. Und offensichtlich kannte sie so einen Zustand vom früher her. Und wir nennen so einen Zustand Depersonalisation. Das wird als Dissoziation bezeichnet. Indem man halbwegs in Trance-Zustand gerät, um die Schmerzen, seelische Schmerzen, nicht bewusst erleben zu müssen, geht man Stück in seinem Geist von der Realität weg. So eine Dissoziation kann inmitten eines traumatischen Erlebnisses vorkommen oder unmittelbar danach. Oder auch Jahre, manches Mal auch Jahrzehnte später, kann sie auch auftreten. Wir verstehen so einen Zustand als Selbstschutz, ein Abwehrmechanismus, damit man die Verletzung nicht bewusst erleben muss. Und hinzu erzählte sie, dass sie auch in seiner Zeit, wo diese Misshandlung sich fortsetzte, sehr gerne alleine in die Dachstube hinaufgeklettert ist, und um ganz alleine zu sein. Und in diesem Alleinsein fantasierte sie. Sie stellte sich vor, dass sie verschiedene Persönlichkeiten sein könnten. Sie hatte nicht das Problem von der multiplen Persönlichkeitsstörung. Das hatte sie nicht. Aber die Anfänge solcher Entwicklung wären offensichtlich da gewesen. Sie wusste immer, dass sie sie ist, wenn auch sie verschiedene Rollen gespielt hat in ihrer Fantasie. Und diese Rollen hatten alle Namen. Und ich wurde ganz hellhörig, als ich diese Erinnerung hörte. Aber sie hatte selber Angst bekommen vor sich selbst. Nach einigen Jahren hat sie ganz bewusst diese Gewohnheit abgestellt, sagte sie. Aber Dissoziation, dass man von sich selbst sich löst, ist einer dieser Symptome, die unmittelbar oder inmitten drin oder später auftreten kann. Die Albträume, auch die Erinnerungen, die teilweise bildhaft so aufkommen, als ob solches Geschehen gerade jetzt passieren würde. Das nennt man Flashback. Das ist auch ein weiteres Symptom, das typisch ist für ein traumatisches Erlebnis. Sie hatte vermehrt seinerzeit solche Albträume bekommen, als diese innere Auseinandersetzung so stark geworden war und sie merkte, sie hat dieses Problem noch nicht beigelegt, noch nicht gelöst. Sie hatte außerdem so eine Tendenz, zum Beispiel, wenn man über Inzest oder sexuelle Misshandlung spricht, konnte sie es nicht hören. Sie schüttelte den ganzen Körper. Sie konnte über so ein Thema nicht sprechen, schon gar nicht hören. Sie zog sich immer zurück, wenn so ein Thema aufkam. So eine Rückzugshaltung, Vermeidungshaltung, das ist auch ein typisches Symptom bei diesem posttraumatischen Stresssyndrom. Einige Jahre später, wo diese hohe Wogen etwas geglättet worden waren, da kamen sie alle paar Wochen noch zur Sprechstunde. Da hatte sie ihren Neffen in die Pflege genommen. Denn die Eltern ihres Neffens waren geschieden und wieder verheiratet. Und er wurde von allen abgelehnt. Der leibliche Vater war der Einzige, der furchtbar traurige Situation. So, dass sie sich über diesen Neffen erbarmte und in die Pflege nahm. In der Hoffnung, jetzt sollte dieser Junge ein anderes Zuhause haben und sich gesund entwickeln. Es ging auch 2 Jahre gut. Aber eines Tages kommt dieser Junge, er war knapp 19, ja, dass er mit einer Freundin geschlafen hat und seine Freundin erwartet ein Kind. Das war ein solcher Schlag für diese Frau. Sie wollte von der geschlechtlichen Reinheit, nicht wahr? Also so einen hohen Rang einräumen in ihrer Familie, in ihrer Erziehung, in ihrer Pflege. Und plötzlich kommt dieser Junge mit einer solchen Geschichte. Sie war verzweifelt und kam zu mir: Ist unsere Familie verflucht? Ich habe diesen Neffen so lieb. Und ich hatte auch früher, auch als Babysitter, mich um diesen Jungen gekümmert, als er noch Baby war. Und ich wollte, dass aus ihm alles richtig wird. Aber sie identifizierte sich mit seiner Freundin. Und sie konnte diesen Jungen nicht verzeihen, dass er ihr so etwas angetan hat. Emotional konnte sie nicht diese ganze Situation verkraften, als ob ihre eigene Geschichte hier wiederholt würde. Das war unwahrscheinlich schwierig und die Beziehung ging auseinander. Der Junge musste aus dem Haus raus. Sie befand sich in einer Einöde, in ja, in einer solchen seelischen Einsamkeit. Nun, diese Wogen sind auch wieder geglättet worden. Und sie kam nicht nur zur Ruhe, sondern viele Dinge, die sie bis dahin nicht einordnen konnten, konnte sie nach und nach einordnen. Obwohl diese Frage der Vergebung immer noch für sie eine nicht gelöste Frage war. Dann, als es viele Dinge einigermaßen gut zu gehen schien, geschah etwas. Sie kam ins Gespräch mit einem anderen Mann. Und sie fühlte sich eine Liebesregung in sich. Es ist glücklicherweise nicht passiert. Sie hatte rechtzeitig darüber mit ihrem Mann gesprochen und auch mit mir, obwohl damals wir nicht mehr in der psychotherapeutischen Beziehung standen. Aber eines Tages bekam ich einen Anruf von ihr. Und sie sagte, ich dachte, ich habe mit einem solchen Leben, unmoralischen Leben, einen totalen Schluss gemacht. Aber ich entdecke in mir, dass immer noch sündige Natur vorhanden ist. Wie ist es denn mit dem Bibelwort? Wenn wir neue Schöpfung geworden sind, dann das Alte muss ja alles vergangen sein. Aber ich entdecke in mir immer noch sündige Natur. Natürlich habe ich mit ihr sehr darüber gesprochen, dass die sündige Natur als solches sicherlich in uns noch drin ist. Dass wir immer wieder neu in einer solchen Situation für Jesus und für seinen Weg entscheiden müssen. Und das Neue ist im Werden, ständig im Werden. Aber dann erzählte sie mir zum ersten Mal, wie sie damals zur Erweckung kam. Und sie war etwa knapp über 20. Und damals lebte sie noch im unmoralischen Leben. Und im betrunkenen Zustand hat sie einen verheirateten Mann verführt. Aber als sie aus dem Rausch erwachte, konnte sie ihre Schuld nicht verkraften. Sie war so geplagt. In der Mitternacht rief sie ihre Freundin an, die eine gläubige Frau war. Und diese Freundin sagte zu ihr, komm, komm zu mir. Und es war dunkel, aber sie nahm den ersten Bus im Winter. Und an der kalten, dunklen oder nicht ganz hellen Bushaltestelle wartete diese Freundin auf sie. Und im Arm ihrer Freundin hat sich bitterlich geweint und ihr ganzes Leben hier ausgeschüttet, vor ihr bekannt. Und sie hat die Vergebung der Sünde von Jesus empfangen und damals neues Leben angefangen. neues Leben angefangen, aber immer noch war sie geplagt von diesen Nachwehen von dem früheren Trauma. Ein weiteres Symptom ist Wiederholungszwang. Interessant, ein traumatisches Erlebnis ist, dass eine psychologische und körperliche Integrität eines Menschen irgendeiner einer Stelle gebrochen wird. Und diese gebrochene Stelle bleibt oftmals als Schwachstelle bestehen, anfällige Stelle bestehen. Wenn je nachdem eine ähnliche Situation aufkommt, dann ist man immer wieder an derselben Stelle angefochten. Sogar auch im Verhalten wiederholt man sich ein traumatisches Erlebnis. Aber wie geschieht es vor allem, dass bei ihr damals im Vordergrund stehende Problem, das war ihre Emotionalität, ihr Zornausbruch. Und es hatte eine rohe Gewalt bei ihr, eine rohe Gewalt, dass sie überhaupt nicht kontrollieren konnte. Darf ich die erste Folie bitten? Also wieder ein Gehirnanatomie. Das traumatische oder posttraumatische Stresssyndrom, das hat mit unserem Gedächtnis zu tun. Und mit sogenannte seelische Probleme haben im Allgemeinen mit dem Gedächtnis zu tun, mit der Erinnerung zu tun. Aber in diesem Gedächtnissystem passiert etwas, wenn man ein traumatisches Erlebnis hat und das nicht rechtzeitig lösen kann. Unsere fünf Sinne werden als Nervenimpulse umgesetzt und in den Thalamus so weitergeleitet. Das ist Thalamus inmitten unseres Gehirns, ist ein Organ, das Thalamus genannt wird. Das ist eine Relaisstation, sodass viele verschiedene Nervenbahnen dort die weitere Bahnen wechseln, wie Bundesbahn in Stuttgart. Und teilweise gehen diese Bahnen direkt in den Neokortex oder in diesem Großhirn, teilweise gehen sie in limbischen System. Und so werden diese Nervenimpulse in Amygdala, so Amygdala ist mit Hippocampus zusammen ein Teil von limbischen System. Sie werden dort weitergeleitet, um emotionale Bedeutung zu bekommen, dieses Erlebnis, was man jetzt als Nervenimpulse wahrgenommen hat, optisch, akustisch oder vielleicht auch kinetisch, also durch Körper wahrgenommen hat. Sie bekommen eine emotionale Bedeutung im limbischen System. Ich mache es einfacher. Wissen Sie, ein Tasten oder ein Schulterklopfen oder Schulterstreichen. So, wenn meine Frau meine Schulter streicht, ich bekomme ein sehr wohliges Gefühl. Aber ganz unerwartet, wenn ein Polizist mein Schulter so streichen würde, dann kriege ich Schauder. Was habe ich getan? Aber das ist Emotion, nicht wahr? Ein Betasten, ein rein physikalisches Erlebnis bekommt eine emotionale Bedeutung. Das geschieht in Amygdala. Und diese Impulse gehen weiter in Hippocampus, an der Temporallappen unseres Gehirns. Und diese Impulse werden kognitiv erkannt. Kognition findet dort statt und gleichzeitig das Kurzzeitgedächtnis wird in diesem Hippocampus gewährleistet. Diese Impulse werden weitergeleitet zum präfrontalen Kortex, also Vorderhirn. Und in diesem Vorderhirn werden verschiedene Nervenimpulse in eine Geschichte zusammengestellt. Sie werden integriert in eine Geschichte. Das heißt, unsere sprachliche Deutung, auf der linken Seite, im linken Seite sitzt unser Sprachzentrum, und die sprachliche Deutung geht auch vorne, Empfindungen, Emotionen, sie gehen auch zusammen vorne, damit zu einer Geschichte zu werden, was wir als Erlebnis zusammenfassen können, wird eine Geschichte. Und wenn das zu einer Geschichte geworden ist, wird diese Geschichte weiter zum wollen Sie bitte etwas nach unten noch einmal? Nein, dieses Bild, ja. Diese Impulse oder diese Geschichte geht in das basale Vorderhirn, um dort langzeitig aufbewahrt zu werden. Langzeitgedächtnis ist an der Stelle bewahrt. So ist die heutige Theorie. Ein Forscher, der Mishkin heißt, hat diese Theorie vorgeschlagen, durch verschiedene Untersuchungen, die er durchgeführt hat. So, all die Erlebnisse, die von draußen kommen, gehen über diese verschiedenen Umwege in die Memory Bank. Darf ich bitten, da etwas höher zu stellen? Das sind die Stationen, wie die Impulse im basalen Vorderhirn als Langzeitgedächtnis aufbewahrt wird. Aber diese Stationen können übersprungen werden. Und wenn man ein traumatisches Erlebnis hat, wenn die Impulse zu stark sind, dann geschieht eine organische Schädigung im Amygdala, so dass eine Verbindung zwischen Amygdala und Hippocampus teilweise abgeschnitten wird. Was geschieht dann? Es geschieht dann, solche relativ rohe Impulse überspringen, um in das vorderen, basalen Vorderhirn zu gelangen, um dort aufbewahrt zu werden. Aber die Zusammenhänge fehlen dabei. Der Zorn, Wut über die Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit, die auch diese junge Frau, dieses Mädchen seiner Zeit wütend gemacht hat, hat die Verbindung damals verloren, so dass sie immer wieder unter bestimmten Umständen bei geringfügigen Anlässen aus dem Langzeitgedächtnis das rohe Gefühl und die rohe Emotion zum Ausdruck brachte. Sie verstand seinerseits nicht, welche Zusammenhänge überhaupt da sind. Um sich zu verstehen, zu erklären. Nun, was kann man machen? Was soll man machen? So ein traumatisches Erlebnis, wenn es frisch ist, kann man durchaus solche Langzeitwirkung vorbeugen, wenn man diese Menschen, also in dem hilft, dass diese Menschen sprechen lässt, was geschehen ist. Diese Menschen auch emotional und auch sozial richtig unterstützt und begleitet. Und das große Problem bei manchen traumatisierten Menschen ist, dass, was sie erlebt haben, einfach unglaublich schlimm ist. Dass sie Angst haben, keiner würde einem glauben, dass so etwas passiert ist. Aus dieser Angst, dass keiner würde einem glauben, keiner würde einen richtig verstehen, sprechen sie oft nicht von dem, was sie erleben und erlebt haben. Aber wenn ein angstfreier Raum diesen Menschen gegeben wird und man auch über sich und über seine Erlebnisse, unsagbar schwere Erlebnisse sprechen kann, ist es ein oder der erste Schritt zur Hilfe, zur Vorbeugung von der Langzeitnachwirkung. Und wenn diesem Menschen geholfen wird, was richtig und was falsch ist, und mit diesem also realistischen Urteil über das, was geschehen ist, auch dementsprechende Konsequenz auch zieht, dann kann dieses traumatische Erlebnis durchaus erleichtert werden, sogar auch überwunden werden. Wenn aber man keine Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, dann ist es durchaus möglich, dass es sich zunächst mal legt und aus dem Bewusstsein verdrängt wird. Aber damit ist das Problem noch nicht gelöst. Sodass später, wo alles in Ordnung zu sein scheint, meldet sich dieses alte Problem. Wie hilft man solchen Menschen? Als Behandlung oder therapeutisches Vorgehen. Zum Ersten, wir klären auf, was dieses posttraumatische Stresssyndrom ist. Eine sachliche Aufklärung, welche Symptome da aufkommen können und welche Störungen auch da im Gedächtnissystem oder im Gehirn so entstanden sein kann oder noch vorhanden sein kann. So eine sachliche Aufklärung über das posttraumatische oder traumatische Stresssyndrom erleichtert sie ungemein. Nachdem Sie in der Isolation so viele Jahre gelebt haben, denken Sie, ich muss ja verrückt sein, dass ich mit diesem oder jenem Symptomen zu tun habe. Es gibt keinen anderen Menschen, der Ähnliches durchlebt hat. Oh nein, in Wirklichkeit gibt es viele Menschen, die mit einem ähnliches Problem teilen. Aber wenn Sie lernen, dass so etwas psychologisch und biologisch durchaus als normale Reaktion auf unnormale Zustände aufkommen kann, dann gewinnen Sie Stück ein Urvertrauen zu sich selbst. Also ich bin nicht ganz unnormal, sondern die Umstände, die Erlebnisse, die ich hatte, waren unnormal. Aber meine Reaktion, sie ist normal. Somit habe ich den zweiten Punkt schon angesprochen, die Wiederherstellung des Urvertrauens. Eine helfende Umgebung ist von großer Bedeutung. Wobei der Helfer von der Natur dieser Sache auch richtig verstehen muss, damit man diesen hilfesuchenden Menschen auch einen Weg weisen kann. Manches Mal ist es schon eine große Vertrauensfrage für den Therapeuten, vor allem wenn das Trauma ein sexuelles Trauma war. Unglücklicherweise sind die Frauen mehr betroffen als die Männer in dieser Hinsicht, sodass manche Frauen vorziehen, eine weibliche Therapeutin oder Seelsorgerin aufzusuchen, was ja absolut verständlich ist. Zum Dritten, wir sprechen und machen manche praktische Übungen, damit diese Menschen fähiger werden, Stress schneller und besser abzubauen. Es gibt hunderte praktische Situationen, wobei man über dieses sogenannte Stressmanagement oder Stressmanagement auch spricht. Auch unter anderem, also ich spreche therapeutisch, also diese kognitive Verhaltenstherapie ist sehr hilfreich. Das heißt also, Sie stellen Ihre Wahrnehmung, spontane Wahrnehmung, einmal in Frage. Stimmt es, so wie du es wahrgenommen hast? Und wie verarbeitest du das, was du wahrgenommen hast? Dieser Alles oder Nichts, Alles oder Nichts Typ von Denkweise ist sehr typisch. Solche gedankliche Fehlschaltung, das muss realistisch korrigiert werden. Auch Verhaltensweise muss auch realistischer gestaltet werden. Sie erinnern sich von diesem Freiheit, die rationale Entscheidung zu treffen. So etwas besprechen wir in der Therapie. Und viertens, Hyposensibilisierung. Das heißt, dass man nicht unmittelbar und automatisch auf bestimmtes Thema zu schnell emotional reagiert. Muss man diese Sensibilität auch reduzieren, abschwächen. Wie macht man das? Die beste Methode, die wir dabei einsetzen, ist, dass man sich dem körperlichen Sensationen oder auch dem Geschehen offen stellt, obwohl es einem schrecklich ist. So viel Wut und Angst auch man erleben muss. Aber dabei erträgt man diese Wut, Traurigkeit oder Angst. Diese Übung machen wir im Beisein des Therapeuten. Viele Gespräche werden geführt. Nicht, dass sie dann weglaufen, darum geht es, sondern die Sache tatsächlich ins Auge fassen. Wenn Sie immer wieder die Sache so objektiv sehen und sehen lernen, dann wird allmählich dieses Erlebnis eine Geschichte, eine Vergangenheit. Da wird eine Geschichte zusammenhängend wiederhergestellt, die in Ihrem Gedächtnissystem gefehlt hat. Natürlich dabei hin und wieder symptomatisch können manche Medikamente auch verschrieben werden, aber dann gehen wir darüber weg. Aber zuletzt besteht die seelsorgerliche Frage. Darf ich die letzte Folie bitten? Ja, das ist es. Frage der Vergebung. Nachdem ich mich über die Frage der Vergebung oder mit der Frage der Vergebung beschäftigt habe, ja, komme ich zu dem Schluss, dass es so etwas gibt wie eine Hierarchie der Vergebung. Die meist natürliche Vergebung geschieht auf der Basis, wo man die Sünde und die Schuld erkennt und echt reut und den Beschädigten um die Vergebung bittet. Auf der Basis von moralischen und ethischen Prinzipien kann eine Vergebung ausgeteilt werden, aber auch eine Vergebung empfangen werden. Das ist allernatürlichste und meist logische. In der Seelsorgepraxis geschieht es leider nicht so oft, obwohl wir so offensichtlich einen Schuldigen feststellen können. Aber wenn man mit diesen Schuldigen, mit der Schuldtatsache konfrontiert, wird oft diese Schuld entweder verneint oder als bedeutungslos einfach an die Seite geschoben. So dass der Betroffene unwahrscheinlich frustriert ist und unbefriedigt. Der Betroffene möchte gerne Vergebung austeilen, gerne vergeben. Aber wenn es keine Bitte um Vergebung da ist, scheint diese Vergebung nur diese böse Tat zu fördern oder sogar diese böse Tat gutheißen. Aus diesem Gedanken heraus fällt es einem extrem schwer, die Vergebung auszuteilen, obwohl die Bereitschaft zur Vergebung da ist. Es war auch bei dieser Frau der Fall. Auf der Basis vom ethisch-moralischen Prinzip konnte sie nicht ihre Vergebung ihrem Bruder austeilen. Aber sie wollte, sie hatte diese Bereitschaft. Aber sie hatte gleichzeitig Angst. Dann würde es bedeuten, es war alles nicht mehr gut. Einfach drüber weg. Aber so einfache Sache war es nicht für sie. Und auf dieser Basis konnte sie nicht Vergebung austeilen. Aber nach einigen Jahren, wo sie persönlich auch stückweise reifer geworden ist, war es ihr etwas leichter, auch über die Vergebung, so vielleicht anderes zu denken. Sie dachte sich, ich möchte nicht mit Gott in Schwierigkeiten stehen. Ich möchte gerne mit Gott und seinem Willen im Einklang stehen. Und wenn ich nicht vergebe, dann würde es zwischen mir und Gott stehen. Das möchte ich nicht. Dann kam es ihr zu Hilfe, dass bei Gott, nicht wahr, die Vergebung durch Jesus Christus zu allen Menschen angeboten ist. Aber nur derjenige, der die eigene Schuld erkannt und bekannt und diese angebotene Vergebung Gottes in Empfang nimmt, dem wird die Gottesvergebung gültig und wirksam in seinem praktischen Leben. Dann kann er mit der Gottesvergebung rechnen und auch so leben. So hat sie ihren Gedanken gemacht, Gott hat seine Vergebung so angeboten, aber ob man diese Vergebung annimmt persönlich oder nicht, das liegt im einzelnen Menschen. Ich teile deshalb auch meine Vergebung meinem Bruder aus. Aber ob er diese meine Vergebung so annimmt, mit dem Erkennen seiner Schuld und Bekennen seiner Schuld und in Dankbarkeit sie anzunehmen, das liegt an ihm. Das brauche ich nicht mehr zu machen. Ich biete es ihm an. Was er daraus macht, ist seine Sache. Durch diese persönliche Reifung kam sie etwas zur Ruhe. Dann geschah eine erneute geistliche Erweckung in dieser Frau. Als sie ihre eigene Sündhaftigkeit und sündige Natur nach diesem Erwecken wieder festgestellt hat, das Erbarmen Gottes muss unwahrscheinlich groß sein. Ich hatte bis dahin gedacht, weil ich die Vergebung austeile, ich stehe höher als mein Bruder. Ich gebe von oben nach unten diese Vergebung. Oder ich lasse es herab sozusagen, nicht wahr? Aber jetzt sehe ich mich eigentlich nicht höher als er. Vor Gott in seine Augen bin ich immer noch ein Sünder, der auf seine Vergebung, einzig alleine auf seine Vergebung angewiesen ist. So geschah in ihr ein Umdenken, eine neue Schau über das Verhältnis zwischen sich und ihrem Bruder. Keiner steht höher vor Gott. So dass diese Vergebung eine ähnliche Vergebung geworden ist, wie Gottes Vergebung. Sie ist selbst auch auf die Vergebung Gottes angewiesen. Warum soll sie nicht dann selbstverständlich die Vergebung weiterreichen, weitergeben? Die letzte, also Spitze von dieser Hierarchie, das ist noch bei dieser Frau theoretisch. Aber wenn man von der Liebe Gottes erfüllt ist, dann würde man sehr wahrscheinlich aus dieser Liebe heraus seine Vergebung austeilen. Und auch bei dem Empfang der Vergebung Gottes Gott richtig würdigen wissen. Somit möchte ich den heutigen Vortrag beenden. Vielen Dank, dass Sie mitgekommen sind. Wollen wir mit einem Gebet hier abschließen? Lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dich, für deine Liebe, für deine Vergebung, für deine Erlösung, die du uns geschenkt hast. Von ganzem Herzen danken wir dir, dass du uns zur Freiheit gerufen hast. Und nicht mehr in der Knechtschaft bleiben müssen. Auch nicht in der Knechtschaft von Bitterkeit und Ressentiment. Dennoch bitten wir dich um deine Erbarmen, um deine Kraft, um deine Hilfe, dass wir diese Freiheit bewahren und auch in dieser Freiheit unseres Weges weitergehen können, so wie du es gemeint hast. Wir möchten es gerne werden, zu dem, was du gemeint hast. Sei du mit uns und bei uns, heute und morgen, in die Ewigkeit. Und hilf uns, dass wir auf dich schauen, dass wir unseren Blick immer wieder auf dich und in die Ewigkeit lenken, wenn wir zum Stehen gekommen sind, damit wir diese Hürde überspringen und weiter unseren Laufbahn laufen und rennen können, gehen können. Vielen Dank für deine Gegenwart in diesen zwei Tagen mit uns. Und ich bitte dich um deinen besonderen Segen auf einzelne Schwestern, die diese Tagung ermöglicht und auch unterstützt haben, auch hinter den Kulissen. Sei du mit ihnen und sei du mit allen Anwesenden. Im Namen Jesu. Amen.